keine KI-Predigt heute von mir. Was erwartest du vom Leben? Was wünschst du dir? Wenn wir jemand diese Frage stellen würden, wäre sicherlich sinngemäß auch eine Antwort: Ich möchte einfach nur glücklich sein. Gesund und glücklich. Wer wünscht sich das schon nicht? Es ist absolut legitim, sich zu wünschen, glücklich zu sein. Alle Menschen streben nach Glück, sagte schon ganz einfach und gerade heraus Blaise Pascal. Es wäre doch ziemlich befremdend, wenn einer jetzt sagen würde, also ich will nicht glücklich sein. Als Jesus die Verwundeten, die Müden, vom Leben gezeichneten Leute sah, die alle gekommen waren auf diesen Berg, diese Erhebung am Nordrand des Sees Genezareth, um ihn zu sehen, um zu hören, wie er predigte, denn er sprach wie einer, der Vollmacht hatte. Da beginnt er seine Predigt mit den Worten: Glückselig sind diejenigen, die, und dann folgen die Seligpreisungen, die wir gerade in einer Predigtreihe hier am Sonntag betrachten. Jesus, er sah und er konnte die Sehnsucht der Menschen, die ihm zuhörten, erkennen. Und er gab ihnen einige Wegweiser, wie sie glücklich werden können. Und deshalb habe ich diese Einleitung der Bergpredigt, die sogenannten Seligpreisungen, überschrieben: Wegweiser zu einem glücklichen Leben. Jede Seligpreisung ist also wie so ein Wegweiser und wir können an ihnen erkennen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden, ob wir in die Richtung gehen, in die Gott uns führen will, um wirklich glücklich zu sein. Wie können wir also wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Die Wegweiser zu einem glücklichen Leben, die Jesus uns hier zeigt, sind ganz anders als die Wegweiser zum Glück, die wir heute von Motivationstrainern und Glücksberatern und sehr vielen Büchern, die wir auf Amazon kaufen können, hören. Das haben wir mittlerweile schon festgestellt bei der Betrachtung der ersten zwei Seligpreisungen. Jesus sagt uns: Ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr arm im Geist seid, wenn ihr erkennt, was denn? Ich schaffe es alleine nicht, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Das ist der erste Schritt in die Richtung, in die Gott uns führen will, zu erkennen, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Zweitens sagt uns Jesus, glückselig sind, wer denn? Die Trauernden. Denn sie werden getröstet werden. Auch das klingt fremd in unserer Welt. Trauer, es soll etwas Gutes sein. Das ist doch der Weg, den wir alle vermeiden wollen. Trauer, Leid, Schmerz. Und wir haben letzten Sonntag gehört, dass Leiden und Trauer, besonders wenn es auch Trauer um unsere eigene Sünde ist, etwas Gutes bedeutet. Denn es zieht uns zu Gott hin, in seine Nähe, und er hat verheißen, uns zu trösten. Und heute wollen wir einen dritten Wegweiser gemeinsam durchdenken. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was genau ist Sanftmut? Der Duden beschreibt den Begriff als eine sanfte, geduldige Gemütsart, ein sanftes, zartes Wesen. Da liegt also die Betonung auf sanft, auf zart, auf geduldig. Und wir denken sofort, ja, das beschreibt so einen netten, lässigen, weichen Typen, der jegliche Konfrontation aus dem Wege geht. Hauptsache, alle sind glücklich und zufrieden. Und das ist nicht gerade die Definition des griechischen Wortes, das hier gebraucht wird in der Bibel, das zugegeben gar nicht so einfach ist zu umschreiben in allen seinen Nuancen. Wobei ich denke, dass unser deutsches zusammengesetztes Wort Sanftmut der Bedeutung vielleicht gar nicht so fremd steht. Zum einen bezeichnet es tatsächlich eine gewisse Milde, eine Sanftheit im Umgang mit anderen Leuten. Das ist sicherlich eine Nuance des griechischen Begriffs Praus. Aber das ist nicht die umfassende Bedeutung. Es handelt sich bei diesem Wort um eine Haltung, die gekoppelt ist mit Demut, die gerne auf Rache verzichtet, die aber auch Selbstkontrolle und Stärke mit einschließt. Das sind alles Dinge, die eine innere, mutige Geisteshaltung beschreiben. Tauchen wir ein bisschen ein. Schauen wir uns mal kurz an, wie dieses Wort in der Schrift verwendet wird. Erstens, Jesus selbst bezeichnet sich als sanftmütig. In Matthäus 11 sagt er, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Die meisten von uns kennen diese Worte, diesen Vers, aber was kommt als nächstes? Er sagt dann, nehmt auf euch mein Joch. Und die Eltern unter uns, die wissen ja, was ein Joch ist. Ich weiß nicht, wie es mit den Jüngern ist hier. Joel, weißt du, was Joch ist? Was Joch bedeutet? Ich habe bewusst die Jüngern unter uns gefragt, weil ich bin mir sicher, wir Eltern, wir wissen noch, was ein Joch ist. Ich war mir etwas unsicher, ob die junge Generation weiß, was ein Joch ist. Das Joch ist ein Teil des Geschirrs, das man Zugtieren, Ochsen auflegte, die einen Wagen oder einen Pflug ziehen mussten. Sieht man heute ja kaum noch hierzulande, selbst im Schwarzwald nicht, weil auch da werden eben Maschinen gebraucht. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ein sehr faszinierender Vers. Jesus sagt hier mit anderen Worten, wenn du müde bist, kannst du Ruhe finden, wenn du mein Joch anlegst. Das klingt schon etwas seltsam, denn wir wissen alle, dass Ochsen nicht ruten, wenn sie im Joch oder sagt man unterm Joch, ich weiß gar nicht, eingespannt waren. Ochsen arbeiteten, wenn sie im Joch standen. Es ist eine anstrengende Arbeit. Aber unser Herr sagt hier, wenn du mit mir zusammengejocht bist, wirst du Ruhe finden. Warum? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir das hören, da können wir aufatmen. Ein Joch ist ein Geschirr für zwei und unser Herr möchte einer von beiden sein. Mit ihm im Joch zu stehen bedeutet, wir können Ruhe finden, wir können aufatmen. Sein Joch ist ein befreiendes Joch, kein knechtendes Joch. Denn unser Herr ist sanftmütig und von Herzen demütig. Zweitens, es geht bei der Sanftmut also mehr um eine innere Gesinnung als um äußeres Getue. Es geht hier um eine geistliche Haltung, durch die wir uns zunächst mal selbst richtig einschätzen. Ein sanftmütiger Mensch, der weiß, dass er geistlich arm ist, dass er ein schwacher, ein hilfloser Mensch ist und dass es wirklich nichts gibt, worauf er stolz sein kann. Martin Lloyd-Jones, dieser Theologe aus England, der schon etliche Jahre nicht mehr unter uns ist, der beschreibt das so: Der Sanftmütige staunt darüber, dass Gott und die Menschen so gut von ihm denken und so gut zu ihm sind, wie sie es tun. Habt ihr schon mal auf diese Art und Weise gestaunt? Interessante Beschreibung. Drittens, Sanftmut ist oft gepaart, wie schon erwähnt, mit Demut und auch mit Selbstbeherrschung. Epheser 4, Vers 2, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Demut und Sanftmut, hier gekoppelt, sehr nah beieinander. In Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, zieht nun an. Ist gar nicht so lange her, dass wir diesen Bibelvers auch in einer Predigtreihe betrachtet haben. Letztes Jahr war das. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Das Wort herzlich, es deutet schon an, es geht um etwas, was aus unserem Inneren kommt. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Und dann lesen wir in Galater 5, Vers 22 und 23 von der Frucht des Geistes, die Gott in uns wachsen lassen will. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Hier haben wir es wieder, unser Wort. Und die Sanftmut ist gekoppelt gleich nebendran mit Selbstbeherrschung. Und ich will damit Folgendes aufzeigen. Wenn wir uns die Begriffe in der Schrift um Sanftmut herum anschauen, dann fällt auf, dass oft Demut und Selbstbeherrschung zusammen erwähnt werden. Sanftmut schließt also auch Demut und Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle heißt das auch, ein. Aber auch, und das bringt uns zum vierten, die Bereitschaft, Kontrolle an Gott abzugeben. Es ist auch eine Haltung Gott gegenüber. Das heißt, lange bevor Sanftmut irgendetwas damit zu tun hat, wie ich mich anderen Leuten gegenüber verhalte, geht es darum, welche Haltung ich Gott gegenüber habe. Wir denken eigentlich gar nicht in diese Richtung, wenn es um Sanftmut geht. Warum sollte Gott von uns erwarten, dass wir ihm gegenüber sanftmütig sind? Gott ist doch ein starker Gott. Aber Gott möchte, dass wir sanftmütig, demütig auch ihm gegenüber sind. Ich zitiere mal einen Griechisch-Dozenten, der hat das mal so formuliert, alles, was dieses Wort ihm bedeutete und was er darin erkannte. Er sagte, Sanftmut kommt nicht nur zum Ausdruck durch unser äußerliches Verhalten gegenüber anderen oder in der Beziehung zu unseren Mitmenschen oder in unserer rein natürlichen Veranlagung, sondern Sanftmut ist eine innere Gnade der Seele. Interessant. Diese Haltung oder Gesinnung, durch die wir Gottes Wege mit uns als gut akzeptieren, ohne zu zweifeln oder zu widerstreben. Es ist ein Zustand des Sinnes und des Herzens, der Sanftheit, nicht im Sinne von Schwachheit, sondern von Stärke beweist. Sanftheit, nicht im Sinne von Schwachheit, sondern von Stärke. Wir können es auch so umschreiben. Schwachheit ordnet sich unter gegen den eigenen Willen. Schwache Leute tun oft Dinge, die sie nicht tun wollen. Sanftmütige Leute wollen Dinge tun, die sie tun sollten. Versteht ihr den Unterschied? Schwache Leute werden überwältigt. Sanftmütige Leute ergeben sich gerne. Sie ordnen sich willig unter. Und deshalb ist Sanftmut eigentlich für mich eine große innere Stärke. Sanftmut heißt also auch, dass wir alles uns selbst, manchmal auch unsere Rechte und Anliegen, unsere, auf jeden Fall unsere Zukunft in die Hände Gottes legen. Und dieser Aspekt der Sanftmut ist in der Person unseres Herrn Jesus eindeutig erkennbar und ersichtlich. Jesus, er konnte wirklich sagen, ich bin sanftmütig. Nun sagt vielleicht einer, ja gut, ich bin nicht Jesus, das war der Gottmensch, sündlos bin ich nicht. Aber ihr Bibelleser, welche Person aus der Bibel würde euch einfallen in Verbindung mit, war das jetzt KI oder? Es war nicht Siri, gell? So weit sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Mose habe ich gehört, ja? Ich denke, er veranschaulicht sehr gut diesen Aspekt. Zuerst begegnet uns Mose als ein recht impulsiver, ungezähmter, nervöser, schnell zuschlagender, gereizter, aggressiver Mann. Er erschlägt einen Ägypter, er muss fliehen in die Wüste. Nach seiner Flucht und Wüstenzeit aber begegnet uns ein anderer Mose, ein Mann, der sich unter Gott und auch seinen Willen stellt, der überhaupt nicht mehr so groß von sich eingenommen war. Ein Mann, der sich richtig einschätzen konnte. Und von ihm wird gesagt in der Bibel, dass er ein sehr sanftmütiger Mensch war. Sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. 4. Mose 12, 1 bis 4, könnt ihr nachlesen. Natürlich äußert sich auch diese Einstellung im Verhalten anderen Menschen gegenüber. Das wäre fünftens. Und das wissen wir im Grunde auch aus unserer eigenen Erfahrung. Wenn wir eine sanftmütige Haltung anderen Leuten gegenüber einnehmen, äußert sich das positiv oder negativ? Natürlich positiv. Wir haben es doch alle nicht gern, mit Leuten zu tun zu haben, die arrogant und lautstark sind und immer das letzte Wort behalten wollen oder müssen, die immer alles besser wissen, die vor Selbstverwirklichung und Selbstverliebtheit strotzen, die sofort ihre Stimme erheben und zornig reagieren, wenn sie vor einem blockierten Ziel stehen. Leider, manchmal sind wir die Leute, die ihre Stimme erheben und zornig reagieren. Müssen wir auch ehrlich zugeben. Aber Gott, er möchte, dass sich unsere Sanftmut in unserem ganzen Verhalten, auch gegenüber anderen, äußert, sichtbar wird, erfahrbar ist. Sechstens, Sanftmut ist eine gottgewirkte geistliche Stärke, die Mitgefühl gegenüber anderen zeigt. Seine Stärke, die unter Gottes Kontrolle steht. Ich muss nicht alles unter meiner Kontrolle haben, sondern ich habe Gott die Kontrolle über mein Leben übertragen und muss deshalb nicht immer selbst das letzte Wort haben. Es ist also eine gottgewirkte, selbstgewirkte kontrollierte geistliche Stärke, die Mitgefühl hat mit anderen. Wenn wir diese geistliche Stärke haben, reflektieren wir letztlich die Sanftmut und Demut unseres Herrn zu anderen Menschen. Siebtens und letztlich ist Sanftmut von ihrem Besitzer unter Kontrolle gehaltene Macht. Ein interessanter Aspekt, und ich leite ihn ab aus einem Bibelwort. Es gibt einen interessanten Abschnitt in 2. Korinther 10, die Verse 1 bis 6. Da sagt der Apostel Paulus den Korinthern, die ihm eigentlich sehr viel Herzeleid bereitet hatten in seinem Dienst. Er sagt zu ihnen, ich nehme mir die Sanftheit und die Freundlichkeit des Christus zum Vorbild im Umgang mit euch. Aber dann sagt er auch im gleichen Atemzug, ich bin aber auch mutig und ich werde das Böse zurechtweisen. Ich werde entschlossen denen entgegentreten, die meinem Handeln menschliche Beweggründe unterstellen. Um das ging es da im Kontext. Wir werden dem Ungehorsam, der Lüge, der Verleumdung entgegentreten. Merken wir, Sanftmut ist also nicht Schwäche. Es ist Stärke, die unter Kontrolle steht. Und ein gutes Bild, um das Ganze, was wir hier betrachtet haben, zu illustrieren, wäre das eines wilden, ungezähmten Pferdes. Stellen wir uns mal ein wildes Pferd vor. Wilde Pferde, sie können sehr gefährlich sein. Und wer den Film Der Pferdeflüsterer gesehen hat, der kann sich gut ein wildes, ungezähmtes Pferd vorstellen. Es ist ein älterer Film aus den 90er Jahren mit und von Robert Redford. Wer hat den Film gesehen? Schon eine Wahl? Doch einige. Ihr erinnert euch, da geht es darum, dass durch einen Unfall das Pferd eines jungen Teenagers, die selbst in diesem Unfall ein Bein verliert, dieses Pferd total verstört und wie ungezähmt reagiert. Und manche sind der Ansicht, man soll das Pferd am besten einschläfern, doch die Mutter, die will nicht aufgeben. Das Pferd, es wird nach Montana gebracht, in eine wunderschöne Landschaft, und dort arbeitet Robert Redford als der berühmte Pferdeflüsterer. Und er nimmt sich dieses verstörten Pferdes an, er arbeitet mit ihm, und der Film enthält wirklich einige anspruchsvolle Szenen, die sehr gut auch die Ruhe und die Sanftheit, die Geduld des Trainers rüberbringen. In Liebe will er das Pferd wiederherstellen und zähmen, sodass es die Reiterin das Mädchen wieder akzeptiert und in den Sattel lässt. Pferde können ganz schön gefährlich sein, wenn sie das wollen. Und am Ende des Films gelingt es diesem Mann, das Pferd zu zähmen, es in die Knie zu bringen. Und das anfangs so verstörte wilde Pferd lässt sich wieder satteln und besteigen, und das Mädchen kann wieder reiten. Nun finde ich es sehr bemerkenswert, dass die alten Griechen dieses Wort Sanftmut, Praus, oft gebrauchten, um einen gezähmten Hengst zu beschreiben. Hier haben wir also wieder das Bild für kontrollierte Kraft. Ein wildes Pferd kann sehr gefährlich sein, aber ein gezähmtes ist nützlich. Es ist eine wunderschöne, eine starke, eine kräftige Kreatur. Wenn ich also diese Seligpreisung mal umschreiben müsste, so mit eigenen Worten, dann würde ich sagen, glückselig sind diejenigen, die gezähmt sind von Gott, sodass er sie satteln und in seinem Sinne gebrauchen kann. Wenn wir Gott erlauben, uns zu zähmen, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Herzen, in unserem Innern, dass die Frucht der Sanftmut in uns wachsen kann, dann gibt uns Jesus eine wunderbare Verheißung. Denn sie werden die Erde erben. Ist das nicht ein ungewöhnliches Versprechen? Der Mensch denkt, ja klar, die Großen, die Starken, die Reichen dieser Welt, die Rothschilds, die Banker, die großen Politiker, die werden die Erde einmal erben. Nein, sagt Jesus. Es sind die Sanftmütigen. Und ich denke, diese Verheißung, sie enthält meiner Meinung nach zwei Dimensionen. Eine zeitliche, eine ewige. Der Sanftmütige hat die Verheißung, dass er glückselig sein wird. Wann, fragen wir. Ich glaube auch jetzt. Glückselig die Sanftmütigen, denn wer sanftmütig ist, der wird auch jetzt schon belohnt werden. Es gibt, ich nenne es mal so, die Jetzt-Belohnung der Sanftmut. Weil ich bin sicher, wenn diese geistliche Frucht in uns wächst, dann wird unser Leben ruhiger. Wenn wir das zulassen, dass Gott uns wirklich sanftmütig macht, das werden wir schon jetzt als glücksbringend empfinden und erfahren. Was würde das doch für einen Unterschied machen, wenn wir sanftmütiger mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, unseren Kollegen, unseren Tieren gegenüber sein würden? Oder was würde das für einen Unterschied machen, wenn unsere Kinder mit den Eltern sanftmütiger umgehen würden? So kann man das ja auch sagen. Was würde das schon jetzt einen Unterschied machen, wenn wir sanftmütiger auf unserer Arbeit sein könnten? Vielleicht mit Leuten, die uns gar nicht so sehr liegen. Was würde es einen Unterschied machen, sanftmütig zu sein mit Menschen, die Vergebung brauchen? Zweitens gibt es sicherlich auch die Dann-Belohnung der Sanftmütigen und das ist diese zukünftige Dimension. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die uns zusagen, dass wir erben und herrschen werden, wenn Jesus wiederkommt und sein sichtbares Reich hier aufrichten wird. Paulus sagt in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, liebe Korinther, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das setzt voraus, wir werden dann die Erde besitzen. Und den Christen in Rom sagt er, wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir werden erben und mitherrschen, wenn Christus wiederkommt. Was für eine Verheißung. Gott wird die Sanftmütigen belohnen. Und das sind, ich fasse es noch einmal zusammen, diejenigen, die nicht ständig andere Leute kontrollierten, sondern die in ehrlicher Selbsterkenntnis ihre eigene geistliche Armut erkannten und die sagen, Herr, ich möchte zuallererst dir gegenüber sanftmütig sein. Du sollst mich aufsatteln, du kannst mich führen. Ich will mich von dir zähmen lassen und du kannst mich führen, wohin du willst. Und zweitens, ich will aber auch sanftmütig sein gegenüber anderen Menschen. Gott verheißt ewige Belohnung für solch einen Lebensstil. Wir können wählen, wie wir leben wollen. Aber Gott sagt uns, wo der Segen zu finden ist. In der Sanftmut, in der Demut. Arroganz ist das Gegenteil von Sanftmut. Sie bringt jeden Menschen irgendwann mal zu Fall. Aber Gott verheißt den Sanftmütigen für jetzt und später Belohnung. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem alten Prediger, der auch schon etliche Jahre nicht mehr unter uns ist. A.W. Tozer, aus seinem einzigartigen Büchlein Gottes Nähe suchen. Ein älteres Büchlein. Ich mag, wie er über dieses Thema Sanftmütigkeit da einen Abschnitt schreibt. Der Sanftmütige ist nicht etwa eine ängstliche Maus, die sich mit dem Gefühl der eigenen Minderwertigkeit herumschlägt. In seinem moralischen Leben kann er sogar mutig sein wie ein Löwe und stark wie Simson. Er hat jedoch aufgehört, sich selbst zu belügen. Er hat Gottes Wertschätzung seines eigenen Lebens angenommen. Er weiß, dass er der schwache und hilflose Mensch ist, für den Gott ihn erklärt hat. Doch gleichzeitig weiß er, so paradox dies auch klingen mag, dass er in Gottes Augen wertvoller ist als die Engel. Aus sich selbst heraus ist er nichts, doch in Gott ist er alles. Das ist sein Motto. Ihm ist vollkommen bewusst, dass die Welt ihn niemals so sehen wird, wie Gott ihn sieht. Und es macht ihm nun nichts mehr aus. Er ist völlig ruhig und überlässt es ganz und gar Gott, seine eigene Wertmaßstäbe anzusetzen. Er wartet geduldig auf den Tag, wenn der wahre Wert eines jeden Menschen ans Licht kommen wird. Denn dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters weiterleben. Der Sanftmütige ist bereit, auf diesen Tag zu warten. In der Zwischenzeit hat er eine Ruhestätte für seine Seele gefunden. Während er sich in Sanftmut übt, überlässt er es gerne Gott, ihn zu verteidigen. Der alte Kampf, sich selbst verteidigen zu müssen, ist vorbei. Er hat den Frieden gefunden, den die Sanftmut mit sich bringt. Lasst uns beten. Lieber Vater, hilf uns, dass wir Menschen sind und Menschen werden, die sanftmütig und von Herzen demütig sind. Vergib uns, wenn wir uns so oft wichtig nehmen, dass wir uns in diesem Leben, in unserem Alltag auch immer wieder richtig einschätzen. Vergib uns, wenn wir gereizt oder sensibel reagieren, wenn andere uns kritisieren. Wenn wir so schnell dabei sind, uns zu verteidigen, wenn uns Unrecht geschieht. Lege auf uns dein leichtes Joch, Herr Jesus, und lass uns dadurch Ruhe finden. Wir wollen dir, Herr, die Kontrolle über unser Leben überlassen. Wir wollen dir erlauben, Herr, dass du uns zähmst. Zum Segen für uns selbst, zum Segen für unsere Mitmenschen, und zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.